Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 22. November von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 30 Minuten.
Predigt heute überschrieben: Sind Eltern für ihre erwachsenen Kinder verantwortlich? 1. Samuel 8. Wir haben im Moment so eine kleine Reihe am Anfang des Samuel-Buches, nur kurz zur Orientierung, wo wir uns da in der Bibel befinden. Die christliche Bibel besteht aus dem Alten und dem Neuen Testament. Das Alte Testament wird eingeteilt in Geschichts-, Weisheit- und Prophetenbücher. Und dort im ersten, in den Geschichtsbüchern, ist dann Samuel zu finden. Und wir sind im Großen und Ganzen in der Vorgeschichte zum großen König David. Ob wir den in diesem Jahr noch besuchen werden, weiß ich nicht so genau. Ob wir den noch treffen werden, das sehen wir dann. Vor 2 Wochen ging es darum, in 1. Samuel 3, dass wir den Samuel kennengelernt haben. Er wurde dort als kleines Kind in Shiloh angestellt und ist dort zum Propheten geworden. Dieses Kapitel 3 endet mit den Versen: Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen. Ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn beglaubigt war. Auch weiterhin erschien der Herr in Shiloh, der Herr offenbarte sich Samuel in Shiloh durch sein Wort. Also der Samuel hat dort einen Dienst begonnen als Prophet des Herrn. Wenn in der Bibel von Propheten die Rede ist, prophetischem Reden, dann meint das, dass jemand von Gott her ein Wort in die Situation sagen kann. Wir denken ja ganz schnell bei Propheten, der weiß, was die Zukunft bringt. Immer wenn auch Zukunft vorkommt, geht es aber immer darum, dass heute sich etwas ändert. Also heute eine Lebensänderung, eine Umkehr geschieht. Und wo die geschieht, wird sich dann vielleicht auch die Zukunft ändern. Also Samuel ab Kapitel 3 ist als Prophet tätig. Jetzt das ganze Kapitel 4 bis 7 hier zu erzählen, würde also viel zu weit und zu lange dauern. Ich empfehle das mal zu lesen. Eine spannende Zeit. Dort fällt uns auf, wenn wir das lesen, dass das gleiche Muster ist wie im Richterbuch. Vielleicht erinnerst du dich, vielleicht hast du das schon mal gelesen. Da geht das immer nach dem Muster: Israel fällt von Gott ab und dann kommen Feinde und besiegen es. Hier in diesem Kapitel sind es die Philister, dieses Volk an der Küste des Mittelmeers, da wo heute der Gazastreifen ist, haben die gewohnt. Und dann gibt es einen Richter, der berufen wird, der also dieses Volk oder nur ein paar Stämme anführt. Hier ist es der Samuel. Die Feinde werden besiegt und dann gibt es eine gewisse Zeit Frieden und dann geht es wieder von vorne los. So ist das mit dem Richterbuch. Und so ähnlich ist das hier bei Samuel auch, aber er ist der letzte dieser Richterfiguren. Denn ab Kapitel 8 geht es dann mit der Frage weiter: Soll es einen König geben? Das Kapitel 7 endet hier: Samuel war Richter in Israel, solange er lebte. Jahr für Jahr zog er umher, machte die Runde durch Bethel, Gilgal und Mizpah und sprach an all diesen Orten Israel recht. Dann kehrte er jeweils nach Rama zurück, denn dort hatte er sein Haus. Auch dort sprach er Israel recht und baute dort einen Altar für den Herrn. Also wir merken, der Samuel ist nicht die ganze Zeit in Shiloh geblieben, sondern ist dann irgendwann nach Rama, wo seine Eltern hergekommen sind, umgezogen und hat dort als Richter gearbeitet. Wenn man sich diese Orte anschaut, die da genannt werden, das ist so mehr in der Mitte von Israel im Stamm Benjamin. Soweit die Entwicklung von Samuel. Und jetzt, wie gesagt, ab Kapitel 8 geht es eigentlich mit den Königs, der Frage mit dem König los. Ich lese uns nur die ersten 3 Verse heute Morgen. Als Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter Israels ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel, sein zweiter Abija. Sie waren in Beersheba Richter. Seine Söhne gingen nicht auf seinen Wegen, sondern waren auf ihren Vorteil aus, ließen sich bestechen und beugten das Recht. Und dann geht's eigentlich los mit dem König. Also das, was wir hier sagen, ist nur die Einleitung, auf keinen Fall der Schwerpunkt dieses Kapitels. Aber ich bin daran hängen geblieben, als ich das gelesen habe. Dachte ich, da wollte ich doch noch mal genauer hinschauen. Das sind die einzige Stelle, die wir haben, zu Samuel und seinen Söhnen. Also dass es die gegeben hat. 1, 2 Namen davon werden irgendwo noch mal genannt, aber überhaupt nicht inhaltlich. Mehr wissen wir nicht von Samuels Familie, zumindest seiner eigenen. Er nennt seine Söhne, gibt ihnen einen ganz frommen Namen, also Joel, das heißt, Jahwe ist Gott. Immer wenn Jo oder Ja vorkommt in Namen, ist damit immer der Gottesname gemeint, Jahwe oder Jahwe. Und Abija, mein Vater ist Jahwe. Ne, Ab ist der Vater, aber lieber Vater, hat ja Jesus auch gebetet. Abi hat nichts mit Abi zu tun, sondern heißt mein Vater. Abi, ja, mein Vater ist Jahwe. Er gibt also seinen Söhnen ganz frommen Namen, das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber das, was mich dann gewundert hat, ist, seine Söhne gingen nicht auf seinen Wegen. Also der überaus fromme Samuel, der also ein Gottesmann war, ein Vorbild in einem, bricht, seine Söhne machen hier ein ganz anderes Ding, sind bestechlich. Und dann habe ich mich erinnert, oh Moment, das habe ich doch kürzlich schon mal gelesen, nämlich tatsächlich in Kapitel 2, als es um die Eli-Söhne ging, also von diesem Priester, der dort in Shiloh tätig war. Und die Söhne Samuels sind genauso gottlos wie die Söhne Elis. Also wer das nochmal nachlesen will, in Kapitel 2 geht das da etwas ausführlicher um dieses Thema. Und da habe ich so für mich eingehakt und dachte, das ist spannend. Wir haben hier zwei unterschiedliche Leute, Samuel und Eli, und das Ergebnis ist irgendwie das gleiche, wenn es um ihre Familien geht. Also eine These heute Morgen, Eli und Samuel waren ganz unterschiedliche Väter und doch war das Ergebnis ihrer Erziehung ähnlich. Die Söhne lebten ohne Gott. Diesem Weg, dieser Spur wollen wir heute mal ein wenig nachgehen. Also die Frage, sind Eltern für ihre Kinder verantwortlich? Wie ist eigentlich dieser Zusammenhang zwischen Eltern und Kindern und was aus denen wird? Wenn ich heute von Kindern rede, dann meine ich damit keine kleinen Kinder, keine unmündigen Kinder, also wie auf der Baustelle, ne, betreten verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Also diese Kinder sind nicht gemeint, sondern erwachsene Kinder. Kinder, die schon aus dem Haus sind, die ihren Weg schon gehen und gefunden haben. Wie ist das mit denen eigentlich? Es sind Eltern verantwortlich für ihre erwachsenen Kinder. Mir ist das wieder neu bewusst geworden, diese Frage, als es vor einigen Tagen um das, wie soll man sagen, der Erinnerungstag, fünfjähriger Erinnerungstag ging von dem furchtbaren Terroranschlag in Frankreich, als islamistische Terroristen 130 Leute umgebracht haben, unter anderem auch in dieser Diskothek Bataclan. Und dann gab es eine Reportage, wo zwei Väter sich getroffen haben, kennengelernt haben in diesem Zusammenhang und miteinander ins Gespräch gekommen sind. Daraus ist auch ein Buch geworden, Wir können immer noch miteinander reden oder wir finden Worte miteinander. Und das Spannende ist, dass der eine Vater seine Tochter in dieser Diskothek verloren hat, die also umgebracht wurde, erschossen wurde von diesen Terroristen. Und der andere Vater ist ein Vater von einem dieser Terroristen, der also seinen Sohn auch, der wurde dann durch die Polizeiaktion auch erschossen. Und sie sind miteinander ins Gespräch gekommen und haben Freundschaft geschlossen. Und leider gibt's das Buch, wie gesagt, nicht auf Deutsch. Aber so, wie können wir darüber reden, was aus unseren Kindern geworden ist? Wie gehe ich damit um, was meine erwachsenen Kinder tun? Nun, in der Regel nicht so dramatisch, dass Kinder zu Verbrechern werden. Aber wie gehen wir als Eltern damit um? Das ist so ein wenig das Thema heute Morgen. Und ich möchte zwei Dinge vorweg schicken. Einmal eine Entschuldigung an alle, die vielleicht keine Kinder haben und sagen, ja gut, ist jetzt nicht so ganz mein Thema. Oder wo die Kinder noch ganz klein sind, wo man andere Probleme hat. Aber so wie ich jetzt mich umschaue, sind doch einige unter uns, die erwachsene Kinder haben. Ich gehöre auch dazu. Und deswegen der zweite Hinweis. Ich habe meinen Kindern irgendwann mal versprochen, als sie noch im Hause waren und so, ich weiß nicht, wie alt sie da waren, 10 oder irgendwas. Ich habe ihnen gesagt, ich werde niemals in einer Predigt etwas über euch erzählen. Also ihr sollt wissen, ihr werdet niemals vorgeführt von mir. Und dass ihr euch also irgendwie so veröffentlicht vorkommt. Und das gilt bis heute. Also wenn ich zu diesem Thema rede, spielen natürlich meine Erfahrungen mit, aber auch viele Gespräche, die ich schon mit anderen zu dieser Thematik geführt habe. Und wer jetzt also anfangen wollte, irgendwas rückzuschließen, zu sagen, aha, so ist das bei dem Kind oder bei dem Kind, so funktioniert das nicht. Also es soll jetzt hier kein Einblick sein oder keine Aussage über unsere Kinder. Wobei das natürlich mitspielt. Also, wir haben hier Eli und Samuel, und die, von denen haben wir jetzt wie gesagt, nichts, was wie die mit ihren Kindern umgegangen sind. Wir haben ein bisschen Fantasie. Ich habe jetzt ein bisschen Fantasie investiert und überlegt, wie könnte das gewesen sein. Was wir haben, sind die Namen. Wie gesagt, der Samuel hat seinen Söhnen ganz fromme Namen gegeben. Und daraus können wir wahrscheinlich schließen, zum einen, dass er selber das so für sich gesehen hat. Das wissen wir, er war ein Mann Gottes, also dass Jahwe sein Gott ist oder dass Jahwe sein Vater ist. Aber wenn er seine Söhne so nennt, dann gibt er ihnen wahrscheinlich auch diesen Wunsch mit. Er sagt ihnen, ich wünsche mir das für euch, dass das auch für euch so gilt, dass ihr Gott für euch entdeckt und dass ihr mit ihm lebt und ihm nachfolgt. Zumal er sie ja dann auch noch als Richter eingesetzt hat, also dass er gerne wollte, dass sie von Gott her auch etwas sagen können. Also Samuel, nehmen wir das mal so, möchte gerne, dass seine Kinder Gott kennenlernen, mit ihm unterwegs sind. Die Namen von den Eli-Söhnen haben wir auch. Die heißen Hophni und Pinhas. Und soweit wir das wissen, sind das ägyptische Namen, soweit man das heutzutage nachvollziehen kann. Dieser Hophni soll heißen junger Frosch oder Kaulquappe. Ich weiß nicht, ob das damals ein schöner Name war, irgendwas zu sagen hatte. Und der Pinhas wahrscheinlich Schwarzafrikaner, dass das so bedeutet. Aber vielleicht waren das ja Modenamen. Also Ägypten war damals angesagt und da hat man sich dran orientiert und er hat seinen Kindern so, heute weiß ich nicht, was heute Modenamen sind, Dennis, Chantal oder irgendwie so, dass man also irgendeinen Namen gibt. Emma ist heute, glaube ich, da ganz drin und Willi oder ich weiß nicht genau. Also etwas nimmt, was dran ist, ohne dass es eine große Bedeutung hat. Jetzt kann man, will ich das nicht überinterpretieren, das wäre dem Eli wahrscheinlich auch nicht angemessen. Aber so der Zugang ist ein anderer. Samuel möchte gerne, dass seine Söhne auch Gott kennenlernen und geht so voran. Wollen wir uns das mal genauer für Samuel anschauen? Mal mit Samuel ganz kurz ins Gespräch kommen, wenn das möglich wäre, wenn er etwas über seine Pädagogik uns erzählen wollte. Und wir würden ihn fragen, Samuel, wie geht es dir damit, dass deine Kinder fern von Gott leben? Wie geht's dir damit? Du hast irgendwie was anderes gewollt für sie. Und wie geht es dir aufs andere, dass sie ihre besondere Position so schamlos zum eigenen Vorteil ausnutzen? Eigentlich sollen sie Richter sein, also von Gott her etwas sein, den Leuten sagen und sie, haben wir vorhin gelesen, machen es mit Bestechung und zu ihrem eigenen Vorteil. Hier werden zwei Themen angesprochen, nämlich das Thema Glaube der Kinder und der Lebensstil der Kinder. Wie geht Samuel, wie gehst du damit um, dass deine Jungs ja nicht zu Gott gefunden haben offensichtlich oder nur um es auszunutzen und dass sie einen Lebensstil führen, den du gar nicht gut findest. Oder ich würde es uns gleich mal für uns, auf uns beziehen. Wie geht es dir und mir damit, wenn dein Kind fern von Gott lebt? Wie geht es dir damit, wenn es eine Lebensweise hat, die du nicht gut findest? Wie gehst du damit um? Und ich habe, wie gesagt, schon manche Gespräche in der Richtung geführt mit Geschwistern, die ähnlich alt sind wie ich, wo das so ein Problem ist, auf dem Herzen liegt. Meine Kinder sind vielleicht in der Gemeinde groß geworden, haben irgendwie alles mitgemacht und dann sind sie weggezogen und dann war nichts mehr. Oder sie leben in einer Art und Weise, wie sie Partnerschaft leben, wie sie Ziele setzen im Leben, wo ich sage, das kann ich gar nicht mittragen. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Wieso fragen wir das? Auf welcher Basis beschäftigt uns das als Eltern? Ich denke, dass es eine doppelte Basis da gibt. Die eine Basis ist, die wir hoffentlich mit den meisten Eltern in dieser Welt teilen. Ich liebe mein Kind und möchte, dass sein Leben gelingt. Ich möchte gerne, dass nicht, dass er nur irgendwie durchkommt, sondern ich möchte, dass es, also die Tochter oder der Sohn, dass das Leben gelingt, dass sie ein gutes Leben führen, ein glückliches womöglich. Das habe ich auf meinem Herzen, weil ich es liebe. Und weil ich selber Jesus kennengelernt habe und merke, wie es mein Leben gestaltet und zum Guten gestaltet, glaube ich, dass eine persönliche Beziehung zu Gott dazu in jeder Weise beiträgt. Dass also ein gelingendes Leben auch einen guten Anteil darin hat, dass jemand mit Gott lebt und mit ihm unterwegs ist. Also das ist die Haltung, mit der wir diese Frage stellen. Ich möchte das gerne, weil ich mein Kind lieb habe und weil ich meine eigene gute Erfahrung mit Jesus gerne auch möchte, dass der Sohn oder die Tochter das auch hat. Nun ist es aber ganz anders gekommen. Nun, Kind will nichts mehr von Gott wissen, vielleicht eine bewusste Ablehnung, vielleicht nur so ein, naja, ich gehe da nicht mehr hin. Vielleicht ein Lebensstil, ich denke nicht, dass wir darüber groß nachdenken müssen, wenn Kinder Verbrecher werden, aber da wäre das natürlich nochmal besonders dramatisch. Und die Frage, die sich dann aufdrängt, ist, bin ich schuld daran? Was ist eigentlich mein Anteil daran, dass meine Kinder so geworden sind, wie sie Kind sind? Habe ich mein Kind falsch erzogen? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast, aber uns, mein Freund, ich, wenn wir darüber reden, uns drängt die sich auf. Haben wir unser Kind falsch erzogen? Und es gibt erstmal nur eine Antwort darauf, ja, natürlich. Man kann das nur mit Ja beantworten, diese Frage. Natürlich habe ich Fehler gemacht in meiner Erziehung, vielleicht sogar eklatante Fehler. Kann gut sein, also fällt uns so manches ein, wo man im Nachhinein denkt, oh Mann, das hätte man anders machen müssen. Natürlich habe ich einen Anteil an dem, was aus meinen Kindern geworden ist. Wie ich mit ihnen umgegangen bin, wie die Liebe, die ich zu ihnen habe, deutlich geworden ist oder eben vielleicht nicht deutlich geworden ist. Es gibt keine fehlerfreie Erziehung. Und es ist spannend, die Kinder mal danach zu fragen. Mal zu fragen, hey, was fällt euch eigentlich ein, was fällt euch ein, wenn ihr dran drüber nachdenkt, was eure Eltern falsch gemacht haben? Es ist gut, da mal nachzufragen und auch um Entschuldigung zu bitten. Und das nicht erst bei erwachsenen Kindern, das kann man auch, wenn die Kinder klein sind und man merkt, da ist was schiefgelaufen, dass man sie um Entschuldigung bittet. Also ein Ja, natürlich habe ich Anteil an dem, was daraus aus meinen Kindern geworden ist. Es gibt keine fehlerfreie Erziehung, aber genauso deutlich muss man sagen, nein, ich bin nicht allein und vielleicht noch nicht mal maßgeblich dafür verantwortlich, denn jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder ist für sein Leben selber verantwortlich, wie er es gestaltet, welche Schwerpunkte er oder sie setzt. In der Bibel schillert diese Frage etwas. Wenn man danach fragt, wie ist das eigentlich mit der Generationenabfolge von den Eltern und den Kindern und Kindeskindern und so weiter. Auf der einen Seite ist es so, wir hatten uns das in der vorverletzten Predigt schon mal bewusst gemacht, es geht ja immer um die Familie. Also wenn da von Familie die Rede ist, von Eltern und Kindern, meint man nicht wie bei uns vielleicht Vater, Mutter und ein paar Kinder, je nachdem wie das so zusammengesetzt ist, sondern da geht es immer um die Sippe. Und natürlich, wenn da jemand was Falsches macht, sich falsch verhält, dann hat das Auswirkungen auf die ganze Sippe. Deswegen gibt es diese Worte, dass dritte und vierte Generation noch die Folgen tragen müssen. Aber das kann man ja dann zu einem Gesetz erheben. Und so ist es wohl passiert, denn es gibt auch eine Gegenbewegung dazu. Ich möchte uns diese Verse aus Jeremia 31, 27 bis 30 lesen zu diesem Thema in etwas gekürzter Weise. Dort lässt Gott den Jeremia in seinem Namen sagen, der Herr sprach, es kommt die Zeit, dann wird man nicht mehr das Sprichwort anführen, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen werden die Zähne davon stumpf. Nein, wer saure Trauben isst, wird selbst stumpfe Zähne bekommen. Jeder wird für seine eigene Schuld sterben. Geht also um ein Gerichtswort, aber wird die Verantwortung übernehmen. Es gab da wohl so einen Spruch, ne, die Trauben waren noch nicht so süß wie bei uns. Und wenn man die isst, kennst du vielleicht auch, irgendwas Saures ist, auf einmal hat man stumpfe Zähne. Und das wurde übertragen als Bild. Jetzt essen die Väter saure Trauben. Aber die Auswirkung ist, dass sogar noch die Söhne und die Kindeskinder stumpfe Zähne haben, so im Bild. Also die Schuld der Väter wird weitergetragen. Und dann sagt hier Jeremia, und dieses Wort kommt öfter vor im Alten Testament, nein, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder muss sein Leben selber, und zwar vor Gott letztlich verantworten. Man kann es nicht übertragen auf die Kinder oder auf die Eltern, wenn man Kind ist. Jeder ist für sich selbst vor Gott und für sein Leben verantwortlich. Und das geht eben in beide Richtungen. Als Eltern können wir nicht Verantwortung auf unsere Kinder übertragen, sagen, die müssen das dann ausbaden, das ist nun mal so. Aber vor allen Dingen können wir auch als Kinder nicht sagen, nur weil meine Eltern was falsch gemacht haben, weil die sich falsch verhalten haben, deswegen kann ich heute gar nicht anders, als auch mich entsprechend oder gar nicht zu verhalten oder weil da irgendwas schiefgelaufen ist, deswegen habe ich allen Grund, was Falsches zu machen. Das ist ja spannend, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Wenn ich darüber nachdenke, was habe ich in der Erziehung meiner Kinder falsch gemacht, dann fällt mir so das eine oder andere ein. Wenn ich gründlich nachdenke und wenn ich sie dann frage, dann kommen da noch mal ein paar Sachen dazu. Aber wenn ich darüber nachdenke, was meine Eltern in meinem Leben falsch gemacht haben, da fällt mir viel schneller was ein. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Da sind mir auf einmal sehr schnell viele Dinge bewusst, wo ich mir denke, oh Mann, was haben die da eigentlich? Und hätten sie doch vielleicht anders sich verhalten? Was hätte aus mir noch werden können, wenn meine Eltern ganz anders gewesen wären? Also daran merken wir, dass es da eine Abfolge gibt. Aber das, was uns dieses Bibelwort und noch mehr im Neuen Testament dann deutlich macht, jeder ist erstmal für sich selbst verantwortlich. Und diese Generationenfolge gibt es natürlich, dass also das, was die Eltern erlebt haben, sich abfärbt auf die Kinder. Das sind auch spannende Fragen, gerade in der Psychologie wird das gerade sehr bewegt. Wie sind diese Prägungen, die weitergegeben werden? Aber es geht nie darum, dass ich mich selber dadurch aus der Verantwortung nehmen kann. Es ist also eine große Not für viele Eltern, die Kinder zu begleiten, weil wir sie herzlich lieb haben, sie zu begleiten, auch wenn sie Wege gehen, die wir vielleicht von dem Lebensstil nicht gutheißen, trotzdem offenes Haus, offene Herzen zu behalten, mit ihnen unterwegs zu sein. Wir sind hier, zumindest viele von uns, aber zusammen als Menschen, die mit Jesus leben. Und das bekommt dann nochmal einen anderen Aspekt, nämlich, dass ich auch von Herzen mir wünsche, dass meine Kinder, mein Sohn oder meine Tochter oder meine Töchter und meine Söhne, dass sie Jesus finden und kennenlernen. Und das ist nochmal eine andere Not, dass wir sie begleiten in Liebe durch ihr Leben, soweit das unsere Verantwortung noch mit ist oder sie danach fragen, okay. Aber wie ist das mit dem Glauben? Ich möchte also von Herzen, dass mein Kind zum Glauben findet. Das liegt mir auf dem Herzen. Frage ist, warum? Warum liegt mir das eigentlich auf dem Herzen? Aus welcher Motivation heraus ist mir das wichtig? Ich habe mal überlegt, welche können es so geben. Ist nicht so ganz viel zunächst eingefallen. Früher war sicherlich eine starke Motivation mein Ansehen in der Gemeinde. Wenn man miteinander in der Gemeinde unterwegs ist, und da gab es noch viel mehr Kinder, und dann merkt man von manchen die Kinder, die gehen so einen ganz frommen Weg und sind überall dabei und machen mit, und andere dann wieder gar nicht. Was macht das mit mir? Und ich bin vielleicht jemand, der sogar leitende Verantwortung in der Gemeinde hat in irgendeiner Weise. Und dann merken alle, aha, die Kinder sind da nicht so dabei. Da könnte es natürlich eine Motivation sein, da auch sehr die Kinder zu bedrängen, damit das Bild passt. Aber ich hoffe, dass das heutzutage nicht mehr vorkommt. Eine größere Rolle spielt, ich habe das hier mal Angst vor dem Verlorengehen genannt, dass wir ja mit diesem Aspekt leben, der auch heute an diesem Tag nochmal wichtig ist, dass das Leben nicht mit diesem Leben zu Ende ist, sondern dass es eine Ewigkeit in Gottes Gegenwart gibt. Und dann die Frage, wie ist das mit meinen Kindern, wenn sie jetzt so nicht glauben, wenn sie nicht mit Gott leben? Werden sie in Ewigkeit verloren gehen? Oder werde ich sie nochmal wiedersehen, wenn man es unter diesem Aspekt sieht? Wo werden sie die Ewigkeit verbringen? Und das kann eine große Angst sein, die uns da bewegt, auch in der Begegnung. Und wo Angst ist, da wird etwas auch sehr schnell drängend oder dass man Mittel nimmt und nutzt, die nicht in Ordnung sind. Ich will zu dieser Angst nur sagen, dass Angst kein guter Ratgeber ist. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18 lesen wir, ich habe jetzt hier mal die Hoffnung für alle genommen, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Also auch in dieser schwierigen Frage, die uns da bewegt, darf Angst nicht unser Beweggrund sein, unsere Motivation sein, sondern die Liebe zu unseren Kindern. Denn die vollkommene Liebe, die uns erfüllt, vertreibt sogar diese Angst. Ich möchte mal versuchen, das anders zu sagen. Weil ich in Jesus Christus, jetzt in Anführungszeichen als Zitat von dem, was wir gerade gelesen haben, Gottes vollkommene Liebe erfahren habe, wünsche ich auch meinen Kindern diese Erfahrung. Also die Motivation ist nicht so sehr, was wird dann sein mit verloren oder nicht und etwas zwanghaft das Ganze, sondern meine Motivation ist das, was ich erfahre in der Begegnung mit Jesus, diese vollkommene Liebe Gottes. Das wünsche ich doch auch meinen Kindern. Das ist doch das, was mich antreibt. Es geht doch darum, dass sie Jesus erfahren heute und dann auch alles, was danach kommt. Aber es geht doch um heute. Also die Frage ist, was kann ich dazu beitragen? Ich habe diesen Wunsch und ich möchte gerne, dass sich da was tut und etwas bewegt. Was kann ich dazu beitragen? Die Erfahrung, die wahrscheinlich nicht nur ich und auch andere machen, ist, mit Worten ist da nicht viel zu machen. Also gerade Kinder, die im Kontext von Gemeinde groß geworden sind, die riechen aus 100 Meter Entfernung, wenn es um irgendwelche Glaubensdinge geht. Also da kann man nicht unauffällig mal irgendwo was, ein Schriftstück liegen lassen oder sowas, das funktioniert nicht. Sie werden das riechen und sagen, ah, du willst mich wieder nur in die Gemeinde kriegen oder so. Also mit Worten ist da nicht viel zu tun, zumindest ist das so die Erfahrung, aber wir können trotzdem eine ganze Menge dazu beitragen. Ich will es mal mit diesem Dreiklang versuchen zu sagen. Zunächst einmal mit Vertrauen und das in alle Richtungen. Vertrauen zunächst mal, dass ich habe in Jesus. Ich vertraue darauf, dass das, was mich bewegt, die Liebe, die ich zu meinen Kindern habe, Jesu Liebe zu ihnen noch mal viel größer ist. Er doch auch ein ganz großes Interesse daran hat, ihnen zu begegnen. Deswegen kann ich eine große Hoffnung haben darauf, dass das passiert. Auch wenn ich es vielleicht unter menschlichen Gesichtspunkten aktuell gar nicht so richtig wahrnehmen kann. Aber diese Hoffnung, die im Vertrauen auf Jesus gegründet ist, die kann ich haben und halten. Ich kann darauf vertrauen, dass Jesus an ihnen dran ist, dass er Begegnungen herbeiführen wird, die ich gar nicht machen kann, Gespräche und so weiter. Ich kann vertrauen darin, dass Jesus am Werk ist, auch bei den Kindern. Und ich kann leben. Also ich lebe das, was ich glaube. Und das nicht zuerst, wie gerade gesagt, mit frommen Reden, die ich so schwinge, sondern dass ich meinen Glauben lebe, dass ich ein authentisches Christsein lebe. Dass ich also das darin deutlich wird, was ein Leben mit Jesus bedeutet, wie ich mit ihm auch vielleicht in diesen Zeiten, in diesen Tagen, die so schwierig sind, mit ihm unterwegs bin. Zeugnis durch mein Leben, so wie das überall woanders auch gilt. Gilt es aber gerade auch in unserer Familie, wo das natürlich noch mal schwieriger ist, weil man sich ja so gut kennt. Wie authentisch kann ich Christsein leben, auch in meiner Familie? Und als nicht als letztes jetzt hier, sondern vielleicht als entscheidendes am Ende, ich kann für sie beten, das tun, weil ich das mitkriege, alle Eltern für ihre Kinder. Ich kann beten darum, dass sie Menschen begegnen, ihnen Menschen begegnen, die ihnen etwas von Jesus nahebringen können, dass sie in Erfahrungen machen, die sie nochmal anstoßen. Also ich vertraue darauf, dass Jesus unterwegs ist und ich lebe mein Leben als authentisch, als echtes Christsein, nicht nur vorgemacht am Sonntagmorgen, sondern in allen Bereichen und ich bete für meine Kinder. Also sind wir als Eltern für unsere erwachsenen Kinder verantwortlich? Ja und nein in allem, was damit zusammenhängt, aber ich glaube, wir sind ihnen schuldig, nennen wir es mal so, oder wir sind darin verantwortlich, dass wir darauf vertrauen, dass Jesus bei ihnen am Werk ist. Dass wir darauf vertrauen, dass er mit ihnen unterwegs ist. Und dass wir darauf hoffen können, dass wir nicht die Hoffnung aufgeben oder gar unsere Kinder aufgeben, sondern dass wir nach wie vor ihnen vertrauen und mit ihnen unterwegs sind. Und wir leben ein Leben in Jesu Gegenwart, was echt ist. Man merkt, das ist nicht nur sonntagsmorgens Frömmigkeit, sondern das ist ein Leben, was tatsächlich durch Jesus geprägt und getragen ist. Und wir beten für sie. Wir beten auch mit ihnen, wenn sie vielleicht zu Besuch sind, das muss man sich nicht nehmen lassen, aber wir beten für sie, dass sie Jesus begegnen können, vielleicht auf ganz anderen Wegen, als wir uns das vorstellen, durch ganz andere Beziehungen. Ich möchte uns da herzlich dazu ermutigen, als in diesem Fall heute Morgen als Eltern, die Erwachsene oder erwachsen werdende Kinder haben, dazu Vertrauen auf Jesus, das zu leben, was wir glauben und für sie zu beten. Gott segne uns darin. Amen.